Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Ich weiß noch gar nicht, was mich erwartet. Ich lasse es auf mich zukommen.
Ich bin total offen. Ich erwarte viele Trainer und gute Kontakte.
Ich erwarte einen spannenden Abend mit interessanten Gästen, einen interessanten Vortrag und aktives Netzwerken.
Ich lasse mich überraschen.
Lassen Sie sich auch überraschen von der dritten Folge Pod for You, dem Podcast der Gabal Regionalgruppe Berlin-Brandenburg. Wir möchten Ihnen einen Einblick in den letzten Gabal-Abend vom 6. September 2016 in Berlin geben. Und wir wünschen Ihnen einen Impuls für Ihre Arbeit durch diese ausgewählten Mitschnitte. Die, die dabei waren, laden wir zum Wiederhören ein. Und allen möchten wir Lust auf die nächste Veranstaltung machen. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Richard Häusler hat uns wieder die Räume der Stratum Lounge zur Verfügung gestellt und unser Thema war Strategie. Und die Frage, was nun besser sei, Kopf oder Bauch? Ann-Kathrin Wingenbach ist unser erster Gast. Sie stellt uns ihre Projektarbeit zum Thema Strategie vor und gibt damit den ersten Impuls für diesen Abend.
Mein Name ist Ann-Kathrin Wingenbach und ich bin aktuell für die Firma Simple Show tätig. Unsere Hauptaufgabe ist es, komplexe Dinge einfach für den Trainingsteilnehmer oder auch für denjenigen, der Produkte kaufen will, herunterzubrechen und haben da auch viel mit E-Learning zu tun. Und in meiner vorherigen Tätigkeit habe ich für ein Trainingsinstitut in Hamburg gearbeitet. Und wir hatten da die große Herausforderung, dass wir zu 80% in Banken trainiert haben und gemerkt haben, okay, die Bankenwelt verändert sich auf der einen Seite und auf der anderen Seite hatten wir ein enormes Problem mit den anderen Trainern, die halt alle auf dem Markt aufgeploppt sind und wir als Trainingsinstitut einfach andere Trainersätze aufgerufen haben, weil wir einfach das Institut dahinter hatten, als tatsächlich die einzelnen Trainer als Einzelkämpfer unterwegs waren. Das heißt, wir mussten uns da tatsächlich einfach mal die Frage stellen, okay, wo wollen wir überhaupt hin? Wo stehen wir uns? Wo positionieren wir uns? Und wie wollen wir das machen? Und daraus ist dann auch meine Projektarbeit entstanden, weil wir uns da für ein Tool entschieden haben, was uns vom Wettbewerb abgehoben hat dann im Endeffekt und uns für die Zukunft einen Weg geebnet hat, weiter zu bestehen. Und da war es halt super wichtig, einfach eine Strategie zu entwickeln. Wie machen wir das? Wie wollen wir den Markteintritt tatsächlich machen und wie geht es dann weiter? Strategie ist tatsächlich ein geplantes Bündel an vielen, vielen Maßnahmen, die uns helfen, eine Positionierung gegenüber dem Wettbewerb zu bekommen und tatsächlich dann uns abzugrenzen, um unser Erfolgspotenzial weiterzuentwickeln oder zu entwickeln, was wir jeder Einzelne in unserem Gebiet hin auch haben. Die wesentlichen Bestandteile der Strategie. Da haben wir einmal die Maßnahme zur Positionierung im Wettbewerb. Erstmal zu gucken, okay, wo will ich mich positionieren und wie will ich mich positionieren? Das können in der heutigen Zeit sein durch Blogs, durch Auftritte auf Kongressen und so weiter. Oder ich sage für mich, nee, das brauche ich gar nicht. Ich möchte mich nur von Mund-zu-Mund-Propaganda im Markt positionieren. Und Nummer zwei ist dann, tatsächlich sind die Maßnahmen zur Gestaltung der Ressourcen. Also wie will ich das umsetzen? Mache ich das alleine? Brauche ich Leute im Office? Welche Ressourcen benötige ich tatsächlich, um mein Ziel dann zu erreichen? Das Ganze zahlt dann im besten Fall für uns als Trainer oder halt auch grundsätzlich als Unternehmen dazu ein, dass ich mir einen Wettbewerbsvorteil schaffe im Vergleich zu den anderen, wenn ich mich richtig positioniert habe und meine Ressourcen richtig geplant habe. Und das ist dann mein persönliches Erfolgspotenzial. Und das kann sein in Ihrer Tätigkeit als Trainer, das kann aber auch sein in meiner beruflichen, grundsätzlichen Entwicklung oder auch dann, wenn ich andere Dinge anstrebe, die ich gerne möchte, wo ich ein Ziel habe. Es gibt drei Strategiearten, die wir festgestellt haben, die für den Trainerbereich tatsächlich spannend sind, mit denen man sich gut beschäftigen kann. Das ist einmal das Thema die Differenzierung durch die Qualität. Qualität ist immer schwierig messbar, aber es gibt genug am Markt. Dazu haben wir uns damals als Institut auch gezählt, die gesagt haben, okay, wir achten immer tatsächlich darauf, dass wir teilnehmerfreundlich sind, dass wir immer am Markt bleiben. Im Beispiel, wir haben viel Vertriebstraining bei uns gemacht. Das heißt, wir haben immer darauf geachtet, dass wir wirklich nah dabei sind, auch selber noch die Vertriebserfahrung haben, immer wieder reingehen in den Markt. Dadurch konnten wir uns differenzieren durch die beste oder durch eine sehr gute Qualität. Und bei uns war der Preis halt nicht so strittig. Was auch sein kann, ist die Kostenführerschaft. Klar habe ich immer die Möglichkeit, den Preis zu drücken und dadurch den Preis am Markt zu bestimmen. Auch da ist die Qualität überhaupt gar nicht strittig. Wenn ich sage, okay, ich bin als Beispiel mit 400 Euro täglich zufrieden, zufrieden meint, dass ich all meine Kosten gedeckt habe, dann kann ich zum Beispiel den Fokus auf den Preis legen. Das ist auch eine Entscheidung dieser Strategie, die ich möchte. So. Und dann die Nische Spezialist. Auch ganz oft im Trainingsbereich, dass ich für mich, für mein Gebiet wirklich der Experte bin und diese Nische auskoste. Als Beispiel, wie wir damals im Bankenbereich, was aber auch immer wieder Risiken mit sich bringt. Also alle diese drei haben Vor- oder Nachteile und ich muss mir einfach überlegen, okay, welche Strategie ist jetzt die, die ich für mich fahren möchte. Ja, die große Frage, warum sollte ich mich jetzt als Trainer überhaupt mit der Strategie beschäftigen? Brauche ich das überhaupt? Ich habe bei meiner Projektarbeit, bei der Recherche ganz, ganz viele Trainer getroffen, gefragt und überlegt, ja, wie seid ihr überhaupt erfolgreich geworden? Hattet ihr eine Strategie? Und viele haben gesagt, nö, hatte ich gar nicht. Das kam so. Also ich habe angefangen und dann wurde ich empfohlen und dann habe ich mich halt etabliert und im Moment stehe ich da, wo ich bin und ich bin ganz zufrieden. Und wenn ich dann weiter gebohrt habe, hieß es, ja doch, also ich sollte mir schon Gedanken machen, wie mache ich weiter? Was passiert denn, wenn ich in 10 Jahren, ist das dann noch up to date oder möchte ich vielleicht mich mit anderen Dingen beschäftigen? Und ich habe mich in meiner Projektarbeit auf 2 Dinge konzentriert. Einmal das Thema Entwicklung der Trainerbranche im Allgemeinen aktuell und dann noch einmal den Part, okay, wie entwickelt sich denn die Lernwelt grundsätzlich im Moment und sind das vielleicht Situationen, wo ich als Trainer nochmal überlegen soll, okay, ist das gut so, kann ich das weiterhin so machen oder sollte ich vielleicht doch überlegen, noch den einen oder anderen Teil mit dazuzunehmen und mich ein bisschen anders aufzustellen. Dabei haben wir festgestellt, dass wir immer mehr Mitbewerber haben und dass der Begriff als Trainer auch nicht geschützt ist. Somit ist es für die Unternehmen oder für die Menschen, die sich mit Trainer oder Coaches beschäftigen, sehr, sehr schwierig vergleichbar zu machen, okay, ist der jetzt wirklich gut und an was mache ich gut wirklich fest? Also es ist nicht greifbar. Und wir haben tatsächlich dann, ich habe eine Studie gefunden, dass es mittlerweile mehr als 500 Trainernetzwerke gibt in Deutschland und auch, dass die immer wieder feststellen, okay, es ist für uns super schwierig, uns zu positionieren, weil es ist nicht geschützt, wir können uns einfach nicht vermarkten, was das Thema betrifft. Und der zweite Punkt ist, das finde ich persönlich noch fast wichtiger, ist die Veränderung der Lernlandschaft hin zum Digitalen. Also das, was ich immer wieder gerade erlebe, ist, dass die Unternehmen umswitchen, dass sie sagen, okay, wir wollen nicht mehr alle zu Präsenztraining ziehen. Das hat gar nichts damit zu tun, dass sie sagen, okay, das bringt nichts, überhaupt gar nicht. Das ist nie ein Thema, was strittig ist, sondern da geht es erstens um das Thema Nachhaltigkeit und zweitens um das Thema Kosten zu sparen. Gerade in großen Unternehmen, die weltweit aufgestellt sind, die sagen, okay, wir wollen einfach auch mal ad hoc Informationen an die Mitarbeiter oder an die Teilnehmer bekommen. Und das ist halt die Frage, wie geht das? Ich kann nicht immer alle wieder zusammenziehen. Und das ist als Trainer eine Riesenchance, auf den Zug einfach aufzuspringen und zu sagen, okay, Präsenztraining macht mir super viel Spaß, aber ich mache halt auch Webinare. Somit habe ich die Möglichkeit, meine eigenen Präsenztrainings vielleicht nachhaltig zu gestalten und zu sagen, okay, oder als Coach, ich bin jetzt nicht vor Ort, natürlich ist das Face-to-Face besser, persönlicher, aber wenn Not am Mann ist, dann machen wir es halt per Skype, also da flexibel zu sein. Und das ist halt auch das, was sich die Unternehmen vermehrt wünschen, dass sie sagen, wir wollen auch Trainer haben, die wirklich flexibel sind und Ort und Zeit unabhängig mit meinen Teilnehmern agieren. Weil was ich auch festgestellt habe, ist in meinen Umfragen, ist, dass das ganze Trainingsgeschäft auch wirklich Bauch zu Bauch wieder ist. Es ist ähnlich wie im Vertrieb, dass sie sagen, okay, ich habe da jemanden, der ist mir sympathisch, der kennt das Unternehmen, ich möchte gar nicht wechseln, aber ich möchte auch diese Flexibilität zu sagen, okay, das Ganze auch Ort und Zeit unabhängig zu machen. In Deutschland ist es immer sehr zeitverzögert zu Amerika. Also wir haben beobachtet, dass Dinge, die im Bereich E-Learning in Amerika schon gang und gäbe sind, die kommen bei uns so 5, 6 Jahre später. Und wir hatten 95, da nur mal zum Vergleich 4% im Bereich E-Learning und 2011 schon 77% der Unternehmen, die E-Learning komplett etabliert hatten. Bedeutet, dass sie auf die Präsenztraining so gut es geht verzichtet haben. In Deutschland gibt es tatsächlich keine Zahlen. Ich habe es versucht rauszufinden und auch da ist es absolut überhaupt nicht messbar, wie das Ganze funktioniert. Aber das, was wir tatsächlich nachvollziehen können, ist, dass es nach Deutschland immer wieder zeitverzögert kommt. Der Satz, nur wer sein Ziel kommt auch an, ist ja auch nichts Neues. Ist auch das, was wir oft in den Trainings tatsächlich trainiert haben. Und deswegen ist die Frage an Sie oder grundsätzlich, wo möchte ich mich überhaupt positionieren und wie unterscheide ich mich von meinen Wettbewerbern? Ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn ich Sie alle frage, wie Sie sich von den Wettbewerbern unterscheiden, das können Sie mir sagen. Das ist nicht die Frage. Aber wo möchte ich mich positionieren? Und die viel wichtigere Frage ist, wo möchte ich in 5, 10, 15 Jahren stehen? Und dann halt sich tatsächlich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie kann ich dieses Ziel überhaupt erreichen? Die Frage, die mir immer hilft, ist, bei jeder Entscheidung, die ich treffen muss, ich kenne mein Ziel, ich weiß, wo ich hin möchte, ich weiß, wo ich in 15, 15 Jahren stehen möchte. Und immer, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, denke ich, also überlege ich mir, zahlt es auf mein Ziel ein oder zahlt es nicht auf mein Ziel ein? Das macht es für mich persönlich einfacher, Sachen auch einfach mal abzulehnen und nicht Sachen zu machen, weil es andere vielleicht von mir erwarten, weil es zahlt einfach überhaupt gar nicht auf mein Ziel ein. Es bringt mir also nichts. Um dann nochmal so ein bisschen Ihnen zu zeigen, wie wir überhaupt entscheiden, wie unser Gehirn funktioniert. Es ist tatsächlich so, alle Situationen, die wir neu kennenlernen, wo wir neu reinkommen, funktionieren wir so, dass wir mit dem Kopf denken, dass wir erstmal wirklich überlegen, abwägen. Das hat einfach was mit der Evolution zu tun. Das ist ein Sicherheitsfaktor, das ist so dieser Überlebenssinn, den wir haben. Alles das, was wir schon mal überlebt haben, das passiert automatisch. Beste Beispiel ist das Thema an der roten Ampel. Wir wissen alle, dass das Thema rote Ampel, wenn eine rote Ampel rot ist, müssen wir stehen bleiben. Das passiert schon automatisch, da denken wir nicht mehr groß drüber nach. Und so ist das tatsächlich bei 90% unserer Entscheidungen. Die passieren unterbewusst. Wissenschaftler haben festgestellt, dass wir tatsächlich von einer Hirnhälfte dominiert werden. Das heißt, wir haben einmal die linke Hirnhälfte, die ist für alles das, was mit Zahlen und Mathematik und so weiter zu tun hat, zuständig. Und die rechte, das ist die kreative Hirnhälfte, die uns unsere Fantasie und so weiter anregt. Und jeder von uns wird von einer der beiden Hirnhälften dominiert. Da kommen wir jetzt auch schon auf das Thema Kopfmensch versus Bauchmensch. Die meistgehasste Frage in Bewerbungsgesprächen ist immer, bist du ein Kopfmensch oder ein Bauchmensch? Ich wurde persönlich im Vertrieb sehr oft gefragt und ich habe mir gedacht, was soll das? Weil ich bin irgendwie beides. Ich würde nicht sagen, ich bin Kopfmensch, ich bin Bauchmensch. Und ich hatte auch immer das Gefühl, wenn ich jetzt das eine sage und die wollen aber das andere hören, dann bin ich irgendwie schlechter als das, was sie eigentlich wollen. Und das ist totaler Quatsch. Ich zeige Ihnen auch, warum. Was zeichnet ein Kopfmensch überhaupt aus? Also wir gehen jetzt mal nur von dem reinen Prototyp des Kopfmenschen aus. So, also der Kopfmensch ist der Maximierer. Bedeutet, reine Kopfmenschen wollen immer das Bestmögliche aus einer Situation herausholen. Kopfmenschen wägen ab, treffen Entscheidungen nach Zahlen, sind oft auch vom IQ, von der Intelligenz viel weiter als andere Menschen. Denen fällt es sehr, sehr schwer, Gefühle zu zeigen. Die sind sehr kontrolliert, haben aber das Dilemma, dass sie sich selber nie genug sein können. Weil sie immer der Meinung sind, okay, vielleicht gibt es ja noch einen besseren Weg oder ich hätte noch eine andere Entscheidung treffen können. Und verlieren sich oft darin, weitere Informationen zu dem Thema zu suchen. Was zeichnet dahingegen den reinen Typen des Bauchmenschen aus? Bauchmenschen treffen Entscheidungen aus der Intuition heraus. Die denken gar nicht nach. Das sind die Optimisten. Die machen einfach das, was sie denken, ohne groß drüber nachzudenken. Die sind auch sehr oft im Bereich der emotionalen Intelligenz viel, viel höher, weil sie sich mit anderen Menschen auseinandersetzen. Denen fällt es auch sehr, sehr leicht, andere mitzureißen und zu begeistern. sind häufig sehr emotional und am Wasser gebaut und sehr empfindlich, was dann halt da auch wieder die Gefahr birgt, dass sie zu optimistisch sind, dass sie fast schon naiv sind in ihrer reinen Form. Aber zur Beruhigung, es gibt nicht nur den einen Kopfmensch und es gibt auch nicht nur den einen Bauchmensch, sondern jeder von uns hat immer einen Teil davon. Der eine ist ein bisschen mehr ausgeprägt, der andere ist ein bisschen weniger ausgeprägt. Und das Gute ist, dass Bauchmenschen mehr, also lernen können, mehr strategisch bzw. mehr mit dem Kopf zu denken und dem Verstand zuzulassen und Kopfmenschen auch lernen können, mehr auf die Bauchstimme zu hören und auch einfach mal so ein bisschen Leichtigkeit da reinzubringen, wenn man dann das möchte.
Und was für ein Typ ist unsere Referentin Ann-Kathrin Wingenbach?
Ich? Ich bin ein totaler Bauchmensch. Ja. Habe mittlerweile gelernt, mit anhand von Tools und Möglichkeiten meine Intuition, also mich zu sortieren und dann halt auch wirklich den Kopf mehr zuzulassen und auch mir bewusst zu machen, dass ich jetzt tatsächlich mir die Frage stellen soll, zahlt das jetzt überhaupt auf mein Ziel ein oder nicht. Bestes Beispiel, ich sitze am Schreibtisch und muss was fertig machen und dann kommen von links und rechts tolle Ideen, vielleicht eine Freundin, die sagt, ja, lass uns doch einen Kaffee trinken gehen. Ja, mein Bauch sagt, ja, cool, will ich machen, weil es ja viel cool, also macht ja viel mehr Spaß, als jetzt hier meine Sachen fertig zu machen. Dann muss ich halt sagen, okay, zahlt jetzt nicht auf mein Ziel ein, weitermachen. Oder auch was die Karriereplanung betrifft, wenn ich merke, okay, keine Ahnung, ein Kunstkurs wäre ja super toll für mich, aber frisst viel Zeit, zahlt nicht auf mein Ziel ein, also kein Kunstkurs, sondern einen anderen Kurs in den Bereichen. Was ich auch super spannend finde, ist die Ergebnisse, die wir hier haben.
Ann-Kathrin Wingenbach zeigt auf die Tafel, auf die wir alle vor der Veranstaltung auf einer Linie markiert haben, ob wir eher ein Kopfmensch sind oder mehr zum Bauchmenschen tendieren.
Dass sich viele von uns in dem Bereich Bauchmensch eingeordnet haben, was ja auch wieder das Typische des Bauchmenschen spiegelt. Ich möchte mich gern mit anderen Menschen beschäftigen. Ich kann andere mitreißen, ich kann andere begeistern und kann auch mich in andere Personen hineinversetzen, was ja im Trainingsberuf super wichtig ist. Deswegen finde ich es super schwierig zu sagen, der eine ist besser oder nicht. Also würde ich nie machen. Finde die Frage, wie gesagt, im Bewerbungsgespräch auch irgendwie so, wie es gestellt wird, schwierig. 6 Tipps für gute Entscheidungen, beziehungsweise wir haben da vorher noch mal eine 7. mit reingemacht, das heißt, ich hätte die Überschrift verändern müssen, ist einmal tatsächlich Komplexitätsreduktion. Bedeutet, das ist etwas, was Kopfmenschen dabei hilft, nicht zu verzweifeln und bis ins Unendliche zu grübeln und zu überlegen. Meint, sich ein Ziel zu setzen, ein zeitliches Ziel. Bis Dienstag möchte ich diese Entscheidung getroffen haben, weil es führt oft bei Entscheidungen, die wir nicht so gerne treffen, zu Aufschieberitis. Und das ist etwas, was oft bei Kopfmenschen ja dann eintritt. Die Komplexitätsreduktion meint dabei halt auch, sich wirklich Grenzen zu setzen, nicht nach noch weiteren Informationen zu suchen, weil die Kopfmenschen immer weiter suchen. Das, was wir Bauchmenschen machen, die Aufschieberitis, ist aus anderen Gründen. Bewusstsein schaffen ist tatsächlich gemeint, sich bewusst zu machen, mit was beschäftige ich mich hier überhaupt. Wieder das Thema, zahlt es auf mein Ziel ein, bringt mich das jetzt weiter oder halt nicht. Regel Nummer 3 ist den Verstand aufklären. Das ist auch wieder was für Bauchmenschen vielleicht ganz gut hilft, ist als Beispiel To-Do-Listen zu machen oder einfach mal eine Pro- und Kontraliste zu machen, die Fakten einfach wirklich mal aufzuschreiben, um sich schwarz auf weiß vor sich zu haben und sich zu sammeln. Regel Nummer 4, die Gefühle kennenzulernen, meint einfach mal zuzulassen, wie fühle ich mich eigentlich damit? Das hat auch wieder viel damit zu tun mit, treffe ich die Entscheidung jetzt aus meiner, also weil ich das so möchte und ich mich damit gut fühle, oder mache ich das vielleicht, weil es andere von mir erwarten? Sich dessen wirklich bewusst zu machen, um sich dann auch wirklich in der Entscheidungsphase damit auseinanderzusetzen und sich selbst kennenzulernen. Regel Nummer 5, zur Ruhe kommen bzw. darüber schlafen. Während wir schlafen, in der Tiefschlafphase, ist unser Gehirn damit beschäftigt, Informationen unterbewusst zu sortieren. Und ich weiß nicht, ob Sie das schon mal hatten, dass Sie abends ins Bett gegangen sind und gedacht haben, so, ja, irgendwie finde ich die Lösung nicht, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und morgens beim Zähneputzen dann so, ah, stimmt, warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen, die Ideen kamen. Und das macht tatsächlich unser Gehirn, dass es unterbewusst dann die Informationen sortiert und es einfach hilft dabei. Und es ist super legitim zu sagen, okay, nee, heute will ich die Entscheidung einfach nicht treffen. morgen, ohne dass man es dann als Aufschieberitis sieht. Zur Ruhe kommen. Unser Gehirn oder unser Körper ist so produziert, dass wenn Cortisol ausgeschüttet ist, und das passiert oft, wenn wir unter Stress stehen, wir im Überlebensmodus sind. Das heißt, da entscheidet der Körper wirklich ad hoc nur überleben. Also wirklich stumpf, ich möchte überleben und ist nicht in der Lage, wirklich zu sortieren, der Gedanken. Und deswegen ist da immer die Empfehlung, wirklich zur Ruhe zu kommen, sich zu setzen, keine Ahnung, einmal 5 Minuten rauszugehen, wenn es wirklich im Business Entscheidungen sind, die vielleicht doch ad hoc getroffen werden müssen, sich einfach mal die Auszeit zu nehmen, den Kopf zu sortieren, um die Entscheidung wirklich zu treffen. Raus aus der Komfortzone ist auch wieder was auch mit uns und der Evolution zu tun hat. Und zwar ist es so, dass wir oft Entscheidungen dann doch nicht treffen im Sinne von Veränderung, weil wir total natürlich Angst haben davor, was ist denn, wenn wir uns jetzt falsch entschieden haben? Gibt es in Ihrem Leben irgendwas, wo Sie sagen, oh Gott, da habe ich mich total falsch entschieden? Es gibt niemand, der diese Frage mit Ja beantwortet. Hat auch so ein bisschen was aus psychologischer Sicht zu tun, weil unser Gehirn so programmiert ist, dass wir tatsächlich ins Vergessen kommen. Aber in der Regel, egal, selbst wenn wir uns für den Moment vielleicht falsch entschieden haben, hat das immer wieder irgendwas, was es dann im Endeffekt für uns zum Positiven zieht. Also nichts ist umsonst, die eine Tür geht zu, die andere geht auf, die typischen Sprüche, da ist was dran. Das heißt, auch mal zu sagen, okay, ich traue mich jetzt und ich mache das jetzt einfach. Und wenn es schief geht, okay, dann habe ich es gelernt und dann passiert halt auch mal was anderes. Gutes bestimmt. So, jetzt haben wir uns hier einmal mit Ihren Strategietools beschäftigt.
Die hatten wir im Vorfeld auf einer Pinnwand gesammelt. Unter dem Titel Welche Strategietools nutzen Sie? Fanden sich Kürzel wie HBDI, DISG, BSC, GMV, EKS und Michael.
Jetzt würde ich Sie mal bitten, alle einmal Ihre Tools zu nennen, die Sie im Moment nutzen und einfach mal uns daran teilhaben zu lassen, wie Sie aktuell mit Strategien umgehen. Haben Sie schon welche? Welche nutzen Sie? Welche, mit welchen hat es Ihnen vielleicht nicht so gut gefallen? Genau, einfach mal so ein Austausch der Best Practice-Ansätze.
Also, was ich benutze, ist Werbung. Und zwar die ganz simple Werbung, die Werbung des Ichs. Woran unterscheide und worin unterscheide ich mich. Deswegen heißt meine Titel auch so etwas, wenn wir zum Beispiel über Konfliktmanagement reden oder über interkulturelle Kompetenz, dann heißt mein Titel, warum die Milch nicht neben der Butter steht. Und anhand von solchen Titeln oder anderen Dingen, die mich anders machen als andere, das ist eine Strategie von mir.
Es gibt ja nicht nur rechts- und linkshändige Verhaltensweisen, also das rationale Denken, das bewusste Denken oder das intuitive Denken oder das Fühlen und das Organisieren, sondern es gibt ja auch noch, also im Lichte dieses HBDI-Modells, ein Diversitätsmodell, gibt es auch ein limbisches System und ein zerebrales System. Also das, was wir bewusst denken und das, was wir unterbewusst machen, wo wir aber verhaltenssicher sind und wo wir... Und das kann man kombinieren und dazu gibt es ein Testinstrument und dann kann man sehr schön sehen, wo sich Menschen unterscheiden in der Art zu wahrzunehmen, zu denken, wo sie Präferenzen haben. Also man kann da wirklich validierte Tests machen, dass man sein Profil gut kennt und das der anderen und dass man Teamprofile erstellt und damit kann man in der Beratung und im Training arbeiten.
Ich habe das DISG angeschrieben, das ist nämlich auf der gleichen Basis, das heißt bei mir nur dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft, aber ich brauche nicht viel dazu zu erklären, weil das ist nur eine andere Abform von HBDI. Ich nutze das einmal in der strategischen Form eben auch zur Teamzusammenstellung, das gleiche benutze ich aber auch im Coaching-Bereich, auch bei Telefonaten einfach. Wenn ich weiß, was ich mir gegenüber habe, kann ich mit ihm anders sprechen, ohne in Konfliktbereiche zu kommen. Und das Zweite, was ich noch angeschrieben habe, ist die Nutzenanalyse, also Analyse vorhandener Ressourcen.
Als ich die Frage sah, mit welchen Strategietools mag ich arbeiten, habe ich mich zunächst mal gefragt, was denn im Kontext der Strategie? Geht es um die Entwicklung der Strategie oder geht es um die Umsetzung? Meine Erfahrung in der Beratung ist eher, dass Organisationen, zumindest in meinem Feld, der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, nicht so sehr ein Problem haben, Strategien oder gar Visionen formulieren zu können. Die haben die alle schon irgendwie. Aber die Umsetzung ist das Problem. Und deswegen habe ich als mein naja, Lieblingstool sei mal dahingestellt, angeschrieben, die BSC, die Balanced Scorecard, weil dieses ein Instrument ist zur Umsetzung
von... Jetzt sage ich mal was ganz anderes. Welche Strategietools mag ich? Ich könnte es von meiner Tätigkeit als Selbstständige betrachten, das kann ich betriebswirtschaftlich betrachten, ich kann es vom Netzwerk her betrachten, welche Strategien mache ich, das sind jeweils verschiedene Paar Schuhe. Wenn ich jetzt an meine Klienten denke, ich mache Teamentwicklung, Einzelcoaching und mache auch Dinge, die man unter Training verfasst, aber letztendlich nicht in der klassischen Form Training sind, dann orientiere ich mich natürlich daran, was meine Klienten an Themen haben.
Und ich habe das Kürzel GMV, also ich glaube, dass meine Strategie GMV ist, das heißt gesunder Menschenverstand.
Ja, ich bin jetzt keine klassische Trainerin, ich bin Expertin für Ausstrahlung, Selbstführung und Potenzialentfaltung und komme klassisch aus der Filmbranche. Das heißt, meine Klientel als Coach ist in erster Linie Schauspieler oder Kreative, Selbstständige und mittlerweile Top-Entscheider. Dabei ist, was die Schauspieler angeht, ein großes Feld die eigene Selbstvermarktung. Selbstvermarktung für Kreative, aber auch für Selbstständige ist eine sehr komplexe Strategie und basiert auf einer ganz klaren öffentlichen Persönlichkeit.
Naja, aber am Tagesende müssen wir schauen, was will der Kunde, weil der zahlt letztendlich uns alle Gehälter. Und hatte letztes Jahr die Möglichkeit, eine Strategieberaterausbildung zu machen zum Thema EKS. Bin eigentlich da sehr begeistert davon, eben genau zu schauen, was wollen die Kunden.
Offen geblieben ist der Begriff Michael auf unserer Tafel. Und dieses Tool, welches Strategiearbeit genial einfach macht, stellte uns nach einer Pause Dieter Bickenbach vor. Sie können mehr dazu im Netz erfahren unter www.selfconsultancy.de. Außerdem bieten wir am 12. Oktober einen Workshop dazu an. Mehr dazu finden Sie auf unserer Webseite www.gabal-berlin.de und hier schauen Sie unter Events und Workshops. Sie wollen nächstes Mal live dabei sein? Wir freuen uns auf Sie! Am 6. Dezember 2016 findet der nächste Gabal-Abend statt. Dann geht es um Persönlichkeit. Als Referenten konnten wir Monika Schubert und Wolfgang Lüchtrath gewinnen. Infos dazu und auch zu den vergangenen Veranstaltungen finden Sie ebenfalls auf gabal-berlin.de. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Und eine gute Zeit.
Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.